SR Info. Bilanz am Abend.
Bis 18 Uhr mit unter anderem diesen Themen. Was fällt weg? VW und die umstrittenen Kürzungen. Stand der Verhandlungen. Ampel leuchtet weiter oder Ampel aus? Pro und Contra in Sachen Bundesregierung und nicht vorbereitet auf eine solche Sinnflut. Valencia und der Osten Spaniens am Tag 1 der Katastrophe. Am Mikrofon begrüßt Sie Jochen Marmitt.
SR Info.
Ja, einfach mal Klarheit für die Mitarbeiter, die jetzt eigentlich vor dem Nichts stehen, sage ich mal, und vor der Ungewissheit vor den nächsten Tagen und auch nächsten Jahren.
Dass Volkswagen endlich mal die Karten auf den Tisch legt und wir wissen, wo der Vorstand quasi ran will.
Ich erwarte nicht allzu viel. Ich glaube, beide Parteien werden sich nicht einigen können. Sie werden wieder mit unterschiedlichen Meinungen auseinandergehen und das Ganze vertagen.
Die Erwartungen von Mitarbeitern bei VW, denn sie haben ganz große Erwartungen und große Fragezeichen. Osnabrück, Dresden, Emden, sind das die drei Standorte, die vielleicht auf der Streichliste stehen des Autokonzerns aus Wolfsburg? Nicht nur sie, auch Kürzungen in der Produktion anderswo würde bei den Beschäftigten von VW massiv für Entlassungen und Lohnverluste sorgen. Seit heute Morgen geht es nun bei den VW-Haustarifverhandlungen auch um diese Aspekte und um noch etwas mehr. Unser Kollege Torben Hildebrand ist vor Ort. Bislang sitzen die beiden Seiten ja noch zusammen. Nach draußen ist noch nichts Konkretes gedrungen. Aber es geht immerhin weiter. Es gab auch noch keine Eskalation, keinen Abbruch. Zumindest mal heute noch nicht. Schauen wir also dann doch nochmal auf die Streichliste. Herr Hildebrand, rote Linien der IG Metall, die wurden formuliert. Kann man das so sagen? Rote Linien?
Ja, genau so ist es. Die IG Metall verlangt von Volkswagen, dass das Unternehmen über die Zukunft von allen deutschen Standorten verhandelt. Das heißt, die Gewerkschaft will, dass die drei möglichen Werksschließungen, die ja seit ein paar Tagen im Raum stehen, dass die vom Tisch kommen. Und wenn diese Standorte aber weiter auf der Kippe stehen sollten, sagt IG Metall-Verhandlungsführer Kröger, dann wird's ernst.
Ansonsten, sage ich ganz deutlich, werden wir mit unserer Verhandlungs- und Tarifkommission die weitere Eskalation planen müssen, weil das die klare Erwartungshaltung auch der Beschäftigten ist, dass wir jetzt zügig auch wieder Klarheit dafür schaffen, wie geht es mit den Standorten, wie geht es mit der Beschäftigung, wie geht es mit dem Haustarifvertrag weiter.
Eskalation, das hieße zum Beispiel Warnstreiks ab Dezember. Unbefristete Streiks, also dass die Bänder tagelang oder sogar wochenlang stillstehen, sowas hat es bei Volkswagen übrigens noch nie gegeben, ist aber auch theoretisch denkbar.
Jetzt hat VW die neuen aktuellen Quartalszahlen auch präsentiert. Die sind sehr mau. Welche Rolle spielen die denn dann in diesen Verhandlungen?
Volkswagen nutzt diese Zahlen für sich. VW musste ja heute Morgen einen weltweiten Gewinneinbruch von fast 64% in den vergangenen drei Monaten bekannt geben. Für das Unternehmen ist das ein Zeichen, dass die Produktionskosten unbedingt runter müssen. VW verdient an jedem gebauten Auto zu wenig Geld, weil Personal und Fabriken so teuer sind. So sieht es VW. Die können jetzt also sagen, liebe IG Metall, guckt euch bitte diese Zahlen an, bewegt euch. Die IG Metall allerdings sagt, lasst uns nicht immer über teure Fabriken reden. VW, erklär du uns mal lieber, mit welchem Konzept ihr künftig Autos bauen wollt, die die Kunden auch wirklich kaufen. Also, auch wenn beide Seiten miteinander reden, ein Kompromiss ist noch ganz weit weg. Ich persönlich rechne mit einem wochenlangen Konflikt. Das heute ist nur ein Zwischenschritt.
Einschätzung von Torben Ostermann aus Wolfsburg. Am Verlauf des Aktienkurses, da war es eigentlich schon seit mehr als 3 Jahren ablesbar, dass es dem großen Volkswagen-Konzern nicht besonders gut geht. Seit April 2021 hat das Unternehmen rund 60% an Börsenwert verloren und viel ist dieser Tage von Managementfehlern zu lesen. Aber welche Rolle spielen eigentlich die Aktionäre, also die Eigentümer des Konzerns? Die angekündigten Einsparungen aus Sicht von Aktionärsschützern seien nötig, so hart sie auch sein mögen, heißt es. Bianca von der Au ordnet ein aus Sicht der Börse.
Der große Volkswagen-Konzern steckt in einer beispiellosen Krise. Das Management plant, mindestens 3 deutsche Werke zu schließen. Zehntausende Stellen sind demnach in Gefahr. Der VW-Betriebsrat spricht von Kahlschlag. Von Managementfehlern ist die Rede. Aber haben auch die Eigentümer, also die Aktionäre, eine Mitverantwortung? In gewisser Weise schon, sagt der langjährige Automotive-Analyst Jürgen Pieper.
Man muss einfach sagen, wohin will VW, wo wollen sie stehen, wohin wollen sie gehen. Und das müsste auch von der Eigentümerfamilie kommen.
Die Familien des Unternehmensgründers Porsche und Piëch kontrollieren von ihrem Stammsitz, dem österreichischen Zell am See, aus das große VW-Imperium. Über die Porsche Holding hält die Familie mehr als 50% der Stammaktien von VW und hat somit über den Aufsichtsrat Einfluss auf die Entscheidungen im Konzern. Doch diesen Einfluss vermisste Branchenkenner Pieper in der Vergangenheit zu häufig.
Diese Familie hält sich total zurück. Ich denke, nicht nur in der Öffentlichkeit, was ja in Ordnung ist, sondern auch intern hört man nie, dass dort irgendwie eine Art von Druck ausgeübt wird, der ja auch manchmal erforderlich ist, sondern man lässt das Ganze doch sehr vor sich hertreiben und das trägt sicherlich zu der Misere bei.
Schaut man auf die Aktionärsstruktur von Volkswagen, so gibt es einen weiteren Großaktionär, der sich vielleicht ein bisschen zu stark in die Geschicke des Konzerns einmischt. Jedenfalls nach Ansicht von Aktionärsschützer Klaus Nieding von der Deutschen Schutzvereinigung für Wertpapierbesitz. Das Land Niedersachsen ist mit 20% am VW-Konzern beteiligt und somit zweitgrößter Einzelaktionär bei Volkswagen. Es hat zudem eine sogenannte Sperrminorität. Das heißt, ein Bundesland kann Entscheidungen eines Weltkonzerns blockieren.
Das gibt es in keinem anderen Land auf dieser Erde in dieser Form so. Und da müssen eben auf politische Befindlichkeiten, muss da Rücksicht genommen werden, mit der Folge, dass das Unternehmen vielleicht nicht so schnell, so klar reagieren kann, wie es reagieren müsste.
So eine Einflussnahme des Staates ist aus Börsensicht eher bedenklich, getreu dem Motto, der Staat ist nicht der bessere Unternehmer. Der dritte Großaktionär bei VW ist das Emirat Katar, über eine Holding mit 17% an Volkswagen beteiligt. Ein sogenannter Ankerinvestor mit langfristigem Anlagehorizont. Aus Sicht von Marc Liebscher von der Schutzgemeinschaft der Kapitalanleger haben vor allem die großen Anteilseigner von Volkswagen zu lange die Augen vor den Problemen des Konzerns verschlossen.
Die Aktionäre haben die Geschäftspolitik und auch das operative Verhalten und die Unternehmensführung von Volkswagen auf den Hauptversammlungen immer wieder scharf kritisiert, auch die großen deutschen Fonds. Aber bei den Hauptaktionären wurde einfach der Kopf in den Sand gesteckt und so weitergemacht wie bisher mit dem Ergebnis, welches wir jetzt haben.
Zusammengefasst ist aus Sicht der Experten die Aktionärsstruktur bei Volkswagen mit dafür verantwortlich, dass der Konzern in den letzten Jahren nicht die Reformen angepackt habe, die erforderlich waren. Harte Einschnitte seien nun nötig, um Volkswagen als einen der führenden Automobilhersteller der Welt zu erhalten.
Bianca von der Au und die Volkswagen-Misere, die Rolle der Aktionäre, betrachtet hier in der SR-Info-Bilanz am Abend auf SR Kultur. Zum Arbeitsmarkt und der aktuellen Entwicklung dort. Die Zahlen, die heute aus Nürnberg kommen, zeugen von wenig Dynamik, etwas weniger Arbeitslose im Vergleich zum Vormonat, aber mehr im Vergleich der letzten Jahre. Auch im Saarland die Arbeitslosigkeit diesen Monat leicht zurückgegangen. 37.600 Menschen sind im Moment arbeitslos gemeldet. Die Quote minimal auf 7,1% gesunken. Gleichzeitig sind aber noch viele Betriebe auf der Suche nach Auszubildenden. 700 Plätze sind noch unbesetzt und das bei deutlich weniger potenziellen Bewerberinnen und Bewerbern. Eine Variante der Ausbildung wird dabei noch relativ wenig genutzt, nämlich die Teilzeitausbildung. Jimmy Both berichtet.
Das christliche Jugenddorfwerk CJD in Homburg wirkt auf den ersten Blick unscheinbar. Nahe der Hauptstraße in Schwarzenbach gelegen, fallen die Dimensionen von außen kaum auf. In der Berufsbildungsstätte sollen vor allem junge Menschen mit Handicap eine Aus- oder Weiterbildung erhalten. Dabei ist Dorf ein gutes Stichwort. Wohnhäuser für die Azubis, eine Mensa und Gebäude, in denen die Ausbildungen stattfinden. Auch die Berufsschule liegt auf dem Gelände. Knapp 40 Ausbildungen werden angeboten, von Handwerk über Industrieberufe bis hin zu Gastronomie, Büro und IT ist alles dabei. Etwa 400 junge Menschen werden derzeit ausgebildet oder darauf vorbereitet. Eine von ihnen ist Jennifer Klein. Sie macht eine Teilzeitumschulung zur Bürokauffrau.
Ich war in der Reha-Klinik und die haben dann gesagt, ich sollte eine Umschulung machen. In Teilzeit, da ich halt aus gesundheitlichen Gründen nur noch in Teilzeit arbeiten kann. Und das hier war das einzigste Werk in meiner Nähe, die das in Teilzeit anbietet.
Ihren vorherigen Job in einer Großküche könne sie aus gesundheitlichen Gründen nicht mehr machen. Daher jetzt der Wechsel ins Büro.
Gelernt habe ich die Diätassistentin in einer Großküche und ich habe noch parallel in einer Metzgerei gearbeitet als Verkäuferin. Ich mache hier im kaufmännischen Bereich die Ausbildung Kauffrau für Büromanagement. Und das ist ja jetzt hier körperlich nicht zu vergleichen wie in einer Großküche oder einer Metzgerei. Deswegen ist das deutlich, deutlich besser.
3 Jahre dauert die Teilzeitumschulung. In Vollzeit wären es 2 gewesen. Im CJD in Homburg ist so eine Teilzeitausbildung möglich. Insgesamt wird dieses Instrument aber noch wenig genutzt, sagt die Leiterin der Regionaldirektion der Arbeitsagentur, Heidrun Schulz.
Im Saarland besser als im gesamten Bundesgebiet, aber in beiden Fällen viel zu gering insgesamt. Wir haben mit den 30 Teilzeitausbildungsstellen, Ausbildungsplätzen, die geschaffen werden, haben wir ein ganz niedriges Maß. Es ist nach wie vor nicht ganz einfach. Das sind jeweils Einzelkonstruktionen. Für jeden und hauptsächlich jede, denn häufig sind es Frauen, die dahin gehen, wird wirklich individuell zugeschnitten, wie eine solche Ausbildung aussehen soll, damit es mit Familien, mit Pflege, mit Care-Phasen zusammenpasst.
Nach Angaben der Arbeitsagentur sind noch knapp 100 junge Menschen im Saarland auf der Suche nach einem Ausbildungsplatz. Angesichts der vielen offenen Stellen stehen ihre Chancen, fündig zu werden, auch jetzt noch gut.
Ausbildungsplätze schaffen, Arbeitsplätze schaffen, die Wirtschaft ankurbeln, Impulse setzen, auch das gehört zum Auftrag einer Regierung. Am Abend gab es dazu ja auch gleich 2 Treffen in Berlin, also am vergangenen Abend. Nur leider entsteht der Eindruck, dass die Spitzen der Koalitionäre nicht an einem Strang, zumindest mal nicht in die gleiche Richtung oder gleich an mehreren Strängen ziehen. Oder wie ist die Klarstellung von Bundeskanzler Scholz zu verstehen, dass er, Lindner und Habeck auch bei seinem nächsten Wirtschaftsgipfel nicht dabei haben will? Ist es also besser, die Koalition sollte sich nun endlich auflösen, damit sich wieder was bewegt? Oder lieber nichts machen und ausharren? Mario Kubina ist pro Weitermachen.
Die Ampel muss weitermachen. Die lahmende Wirtschaft und die Kriege im Nahen Osten und in der Ukraine verunsichern viele. Deutschland braucht jetzt eine Regierung, die sich zusammenrauft und keine, die sich aus der Verantwortung stiehlt. Umso mehr, als bei der US-Wahl nächste Woche die älteste Demokratie der Welt ins Wanken geraten könnte. In so einer Lage ist Stabilität ein Wert an sich. Schon klar, in den letzten Tagen hat sich die Koalition von ihrer schlechtesten Seite gezeigt. Der Kanzler lädt zum Spitzentreffen mit der Industrie ohne die zuständigen Ressortchefs. Der Finanzminister revanchiert sich mit einer Art Gegengipfel. Und der Wirtschaftsminister schaut genervt zu. Damit steht er nicht allein. Allerdings, wenn man den Theaterdonner ausblendet, sind die Aufgaben lösbar. Der Bundeshaushalt für nächstes Jahr steht im Großen und Ganzen. Würde man die Fachpolitiker in Ruhe ihren Job machen lassen, wären die fehlenden Milliarden aufzutreiben. Die Wachstumsinitiative ist lange vereinbart und kann nach und nach abgearbeitet werden, wenn der Wille da ist. Das Rentenpaket wurde in den Bundestag eingebracht und kann noch in ein paar Punkten geändert werden, um Kritikern entgegenzukommen. Ja, die Ampel nervt. Aber die Zeiten von 2er-Koalitionen, säuberlich getrennt nach Mitte links und Mitte rechts, diese Zeiten sind vorbei. Deutschland muss sich an 3er-Bündnisse gewöhnen. Die Ampel hat eine Chance durchzuhalten. Sie muss sie nutzen.
Anderer Meinung ist Philipp Eckstein. Er ist kontra weitermachen.
Die Ampelkoalition ist am Ende. SPD, Grüne und FDP vertrauen sich nicht mehr. Der Koalition fehlt offensichtlich der Wille und die Kraft, sich noch einmal zusammenzuraufen. Deshalb ist es besser, jetzt Schluss zu machen, als sich noch ein knappes Jahr durchzuwursteln. Dafür sind die Aufgaben zu groß, ist die Lage zu ernst. Ja, es ist kompliziert, zu dritt zu regieren. Ja, die Ampel ist besser als ihr Ruf. Und ja, man wird rückblickend sagen, was für eine vertane Chance. Nur dafür ist jetzt keine Zeit. Die geopolitische Lage ist äußerst angespannt. Krieg in der Ukraine, Krieg im Nahen Osten. US-Wahlen, bei denen Trump siegen könnte. Rechtspopulisten und Extremisten mit immer stärkeren Wahlergebnissen, auch in Deutschland. Und dazu eine Wirtschaftsflaute, die viele Menschen um ihren Job bangen lässt. Es gibt viele gute Gründe, sich zusammenzuraufen, sich für Stabilität einzusetzen. Aber die Ampel kann das nicht mehr. Das Vertrauen ist aufgebraucht, das Verhältnis zerrüttet. Das Schauspiel der vergangenen Tage kann nur noch als albern bezeichnet werden. Scholz, Habeck, Lindner, sie haben sich nichts mehr zu sagen. SPD, Grüne und FDP sind längst im Wahlkampfmodus. Und deshalb ist jetzt die Zeit für Neuwahlen.
Pro und Contra. In der Frage, soll die Ampelregierung weitermachen oder nicht? Sie hören die SR-Info-Bilanz am Abend. Weitere Meldungen des Tages hat Jannik Böffel.
Nach der umstrittenen Parlamentswahl in Georgien hat die Staatsanwaltschaft Ermittlungen aufgenommen. Dabei geht es um den Verdacht der Wahlfälschung. Die Behörde hat unter anderem die regierungskritische Präsidentin Zurabishvili zur Befragung einbestellt. Sie soll Beweise für eine mögliche Wahlfälschung haben. Nach der Auszählung fast aller Stimmen hatte die Wahlkommission die Regierungspartei Georgischer Traum mit 53,9% der Stimmen zur Siegerin erklärt. Die Opposition und Wahlbeobachter hatten das Ergebnis aber in Frage gestellt. Der Anstieg der Verbraucherpreise hat sich in Deutschland wieder beschleunigt. Waren und Dienstleistungen verteuerten sich nach Angaben des Statistischen Bundesamtes im Vergleich zum Vorjahresmonat um rund 2%. Vor allem die Preise für Dienstleistungen wie Pauschalreisen und Versicherungen wurden für die Verbraucher deutlich teurer. Auch Nahrungsmittel kosteten spürbar mehr. Im Saarland stieg die Inflation von zuletzt 2,1 im Oktober auf 2,7%. Im Saarland haben sich heute wieder rund 4.000 Beschäftigte der Metall- und Elektroindustrie an Warnstreiks beteiligt. Das hat die IG Metall mitgeteilt. Im gesamten Tarifbezirk Mitte, zu dem auch das Saarland gehört, legten demnach mehr als 10.000 Beschäftigte aus 28 Betrieben die Arbeit nieder. Die Gewerkschaft fordert in den Tarifkonflikt unter anderem 7% mehr Geld bei einer Vertragslaufzeit von 12 Monaten. Der Verband der Metall- und Elektroindustrie bietet 3,6% bei einer Laufzeit von 27 Monaten. Das Saarland ist im Oktober das wärmste aller Bundesländer gewesen. Wie der Deutsche Wetterdienst mitteilte, lag die Temperatur im Schnitt bei 11,8 Grad. Das Saarland war im Oktober aber auch das nasseste Bundesland. Laut Wetterdienst fielen im Schnitt 81 Liter Niederschlag pro Quadratmeter. Das waren 20 Liter mehr als im Bundesschnitt. Der Klimawandel beeinträchtigt weltweit zunehmend die menschliche Gesundheit. Das zeigt die neue jährliche Studie The Lancet Countdown. Darin heißt es, durch die Erderwärmung verstärkten sich multiple Gesundheitsrisiken immer weiter. Weltweit habe es im vergangenen Jahr bei über 65-Jährigen mehr als 414.000 hitzebedingte Todesfälle gegeben. Außerdem sei aufgrund hoher Temperaturen die Zahl verlorener Schlafstunden gestiegen. Chronischer Schlafmangel erhöhe das Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Diabetes und Übergewicht. Begünstigt wird der Studie zufolge auch die Übertragung potenziell tödlicher Infektionskrankheiten wie Malaria und Denguefieber.
SR Info.
Erst der Süden, nun wohl verstärkt auch der Osten des Landes. Das israelische Militär greift im Libanon massiv an. Und es hat die Bewohner der Stadt Baalbek zur Evakuierung aufgerufen. Sie sollten ihre Häuser sofort räumen, bevor dann die Armee mit Gewalt gegen Stellung der pro-iranischen Hisbollah-Miliz vorgehen werde, so ein Sprecher des Militärs. Auf einer Karte markierte die Armee große Teile Baalbeks sowie angrenzende Orte, und das ist insgesamt ein Novum in diesem Krieg. Martin Durm berichtet.
Es ist das erste Mal seit Beginn der Luftangriffe auf den Libanon, dass ein israelischer Militärsprecher die Einwohner einer ganzen Stadt zur Evakuierung auffordert. Zuvor gab es solche Aufrufe immer nur für Wohnblocks und Gebäude in den schiitischen Vierteln Beiruts, für Dörfer im Südlibanon oder markierte Ziele in der Hafenstadt Tyros. Nun also ganz Baalbek, die UNESCO-Stadt mit ihrer antiken Tempelanlage. Die israelischen Verteidigungskräfte würden demnächst Anlagen der Hezbollah in Baalbek angreifen, sagt auf Arabisch ein israelischer Militärsprecher. Die Zivilbevölkerung solle sich auf markierten Routen in Sicherheit bringen. Genannt wird die Schnellstraße von Baalbek nach Sahle, die Hauptverkehrsachse in der Bekaa-Ebene, sowie zwei weitere Straßen. Auch die Nennung von Evakuierungsrouten hat es im Libanon bislang in dieser Art nicht gegeben. Allerdings kennt man das aus Gaza. Viele Libanesen befürchten, dass ihnen in bestimmten Gebieten ein ähnliches Schicksal drohen könnte. Das ARD-Studio Beirut hat am Nachmittag mit dem Bürgermeister von Baalbek, Mustafa El-Shaal, telefoniert. Er sagte, genaue Zahlen lägen ihm noch nicht vor, aber die meisten Bewohner hätten seit Mittag Baalbek verlassen. Er schätze, etwa 50.000 seien jetzt auf der Flucht Richtung Norden nach Beirut. 9 schwere Luftschläge habe er bis zum Nachmittag gezählt, sagt der Bürgermeister, mitten hinein in die Stadt und in die Vororte. Das israelische Militär rechtfertigt die Angriffe auf die UNESCO-Stadt damit, dass sich in und um Baalbek Waffenlager, Waffenproduktionsstätten und auch Trainingslager der Hezbollah befänden. Tatsächlich ist Baalbek und auch viele andere Orte in der Bekaa-Ebene schiitisch geprägt, und es gibt dort auch Zentren der Hezbollah. Oberhalb von Baalbek steht ein sogenanntes Märtyrermuseum der Schiitenmiliz. Aber die Stadt mit ihren 80.000 Einwohnern war noch vor einem Jahr ein Touristenmagnet. Musikfestspiele wurden veranstaltet. 400.000 Besucher kamen jährlich nach Baalbek. Einheimische leben nicht von der Hezbollah, sondern vom Tourismus. In der 2000 Jahre alten Ausgrabungsstätte befinden sich die 6 weltberühmten Jupitersäulen, freistehend, die größten der Welt. Und vollkommen erhalten ist auch der Bacchustempel in Baalbek. Es ist ein einzigartiges Kulturerbe der Menschheit. In unmittelbarer Nähe schlagen jetzt israelische Bomben und Raketen ein. Dabei stehen wir doch unter dem Schutz der UNESCO, sagt Bürgermeister El-Shaal. Die schweren Luftangriffe werden natürlich auch Folgen an der Tempelanlage hinterlassen, meint er. Der Tempel muss geschützt werden. Aber es ist Krieg. Im Libanon sind derzeit weder Tempel noch Menschen in Sicherheit.
Die Reportage von Martin Dohm aus Israel. Wenige Tage nur noch, dann ist Election Day. Dann wissen wir, wer die US-Wahl gewonnen hat. Zumindest mal wird ausgezählt. Und gerade Donald Trump ist ja jetzt auch schon im Endspurt, nimmt kein Blatt mehr vor den Mund, haut alles raus, was sich zumindest für ihn gut anhört. Der amtierende US-Präsident Joe Biden hat nun einen Satz gesagt, Trumps Anhänger seien, Zitat, Müll. Und das ist nun ein Move, wie man so schön sagt, der auch als erneuter Aussetzer gewertet werden kann und gerade für Kamala Harris im Wahlkampf-Endspurt nicht wirklich gut kommt. Viele fragen sich nun, ob Joe Biden nicht sogar zur Belastung beim Endspurt wird. Katrin Brandt.
Kamala Harris lieferte am Dienstagabend gerade ihr Schlussplädoyer ab. Sie wolle eine Präsidentin für alle Amerikaner sein, sagte sie vor zigtausenden unter freiem Himmel, das Weiße Haus im Rücken.
I pledge to be a president for all Americans.
Da braute sich genau dort, nur wenige hundert Meter entfernt, etwas zusammen. Joe Biden saß vor der Kamera in einem Videogespräch, das sich an die wichtige Wählergruppe der Latinos richtete. Biden erinnerte daran, wie bei Trumps Wahlkampfveranstaltung am Sonntag ein Comedian sich abfällig über Puerto Rico geäußert hatte. Das sei eine schwimmende Müllinsel.
And just the other day, a speaker at his rally called Puerto Rico a floating island of garbage.
Die Puerto Ricaner, die er kenne, seien alle anständige Leute, sagte Biden, und dann ging es schief.
The only garbage I see floating out there is his supporters. His demonization of things is unconscionable.
Der einzige Müll, den er da draußen treiben sehe, seien seine Anhänger. Seine Dämonisierung der Latinos sei skrupellos. Aber von wem sprach er? Von Trumps Anhängern? Biden schob später eine Erklärung nach. Er habe die hasserfüllte Rhetorik des Comedians gemeint, schrieb er im Kurznachrichtendienst X. Aber da war der Schaden für die Demokraten bereits eingetreten. Noch am Abend nahm Donald Trump den Faden auf und erinnerte an den Wahlkampf 2016, als sich die Kandidatin Hillary Clinton abfällig über seine Anhänger geäußert hatte.
Remember Hillary? She said deplorable.
Erinnert ihr euch an Hillary? Sie hat erbärmlich gesagt und unrettbar verloren. Das hat nicht funktioniert, aber Müll ist schlimmer, oder? Aber ihr müsst ihm das bitte verzeihen, er weiß ja nicht, was er sagt.
For he not knoweth what he said.
So Trump bei einer Veranstaltung in Pennsylvania. Und selbst Bidens Parteifreunde taten sich schwer. Kamala Harris verwies heute darauf, dass er seine Äußerungen ja klargestellt habe. Ansonsten lehne sie es entschieden ab, Leute dafür zu kritisieren, wen sie wählen, sagte die Vizepräsidentin vorm Abflug zum nächsten Wahlkampftermin.
I strongly disagree with any criticism of people based on who they vote for.
Vorige Woche schon hatte Biden den Republikanern eine Vorlage geliefert. Man müsse Donald Trump einsperren, sagte Biden vor Wahlkampfhelfern. Politisch einsperren, schob er nach. Politisch aussperren.
Lock him out, that's what we have to do.
Auch wenn der Ruf Lock her up ursprünglich von Donald Trump stammt und sich auf Hillary Clinton bezieht, aus Joe Bidens Mund kam er nicht gut rüber, nicht in der Schlussphase des Wahlkampfes. Das Team von Kamala Harris nimmt Joe Biden deshalb als Problem wahr.
This president is no longer able to coherently and consistently articulate a message.
Dieser Präsident sei nicht länger in der Lage, sich verständlich und zusammenhängend auszudrücken, sagt Alex Thompson, Journalist bei der Nachrichtenplattform Axios. Deshalb möchte Harris ihn nicht im Wahlkampf dabei haben, so Thompson im Sender CNN.
And it's also why Kamala Harris does not want him on the trail.
Dazu kommt, dass Harris versucht, sich vorsichtig vom unbeliebten Biden und seiner Regierung zu distanzieren, um eigene Schwerpunkte zu setzen. Was sie jetzt auf den letzten Metern des Wahlkampfes nicht gebrauchen kann, ist, dass mehr über Bidens Sprüche und Aussetzer geredet wird als über ihren Wahlkampf. Wenige Tage vor der Wahl liegen Trump und sie weiter Kopf an Kopf.
Sie hören die SR-Info-Bilanz am Abend. Und wir schauen in eine Region im Ausnahmezustand. Wir schauen in die Region um Valencia, im Osten Spaniens gelegen. Von Westen her senkt sich da die spanische Zentralebene Richtung Mittelmeer. Und dort liegen viele kleine Städtchen und Dörfer, aber auch Vororte Valencias an und in kleinen Tälern. Die vielen kleinen ausgetrockneten Wasserläufe dieses meist sonnenbeschienenen Stück Spaniens, die konnten in der vergangenen Nacht die Wassermassen nicht mehr lenken. Dafür ist einfach zu schnell zu viel Wasser herabgestürzt aus den Wolken. Sinnflutartig ist da, glaube ich, der richtige Begriff. Heute am Tag 1 nach dieser Katastrophe zeigt sich ein Bild der Zerstörung an vielen Stellen dieser Region. Aus Madrid zugeschaltet ist nun mein Kollege Hans-Günther Kellner. Spanien und die Region Valencia, Herr Kellner, stehen unter Schock. Mit welchen Opferzahlen und Eindrücken können Sie die aktuelle Lage beschreiben?
Also im Augenblick ist die Opferzahl bei 72. Sie hat sich allerdings im Laufe des Tages schon, die ganze Zeit ist sie erhöht worden, und es ist damit zu rechnen, dass sie sich weiter erhöht, denn die Bergungsmannschaften sind bislang noch nicht zu allen vermissten Personen oder in alle Ortschaften vorgedrungen. Es werden viele Personen weiterhin vermisst, auch viele Menschen, die teilweise ja mitten in der Nacht verzweifelte Hilferufe über die sozialen Netzwerke abgesetzt haben mit ihren Handys, sind auch noch nicht lokalisiert, und die Handynetze sind ja dann in der Nacht zusammengebrochen, weil eben die Stromversorgung für die Handynetze es auch nicht mehr gab. Das ist ein großes Problem. Es ist damit also zu rechnen, dass diese Opferzahl, dass das nicht die letzte ist, 72. Und die Menschen sind unter Schock, weil wer es überlebt hat, hat alles verloren. Aber eine Frau sagte heute, die wirklich mit dem ihr Leben gerettet hat, indem sie auf einen Lastwagen geklettert ist in dieser Flut, hat gesagt, ich habe wirklich alles verloren, ich habe nichts mehr. Aber ich habe wenigstens noch mein Leben, und das ist das Wichtigste. Und das ist so ein wenig die Stimmung, die jetzt dort auch in der Gegend herrscht.
Die Bilder, die es von dort auch schon zu sehen gibt, zeigt wirklich völlige Zerstörung auch in ganzen Straßenzügen, wo Autos übereinander gestapelt worden sind von den Wassermassen, wo die Menschen verzweifelt versucht haben, in höher gelegene Bereiche zu kommen. Ist das praktisch bei dieser Wassermasse, die da runtergekommen ist, logisch gewesen, da hätte keine Vorbereitung in irgendeiner Form irgendwas verhindert?
Also keine kurzfristige Vorbereitung. Es ist tatsächlich so, dass es sind auch viele Pendler betroffen, das muss man auch sagen. Und bei den Pendlern ist es tatsächlich so, dass die Unternehmen natürlich ihren Mitarbeitern nicht freigegeben haben. Und viele Menschen sind auf dem Heimweg von der Arbeit überrascht worden, weshalb jetzt viele Politiker eben jetzt fordern, dass bei Alarmstufe Rot die Leute nicht zur Arbeit gehen müssen. Es ist tatsächlich so, es sind viele werktätige Menschen betroffen, Arbeiterinnen und Arbeiter, Einwandererinnen auch, die teilweise selbstständig arbeiten, die als Eilkuriere arbeiten zum Beispiel. Das haben wir schon in der Pandemie auch erlebt, dass es auch vom Einkommen abhängig ist oder vom Einkommen, wie gut man sich schützen kann. Auch in diesem Fall hat sich das wieder gezeigt. Aber man muss auch sagen, langfristig muss Spanien natürlich lernen. Es kann nicht weiterhin Industriegebiete, zum Beispiel in diese Ramblas, die Sie eingangs so schön beschrieben haben, also in diese Flusswege hineinbauen, weil irgendwann sucht sich das Wasser eben diesen Weg wieder, und dann kommt die Katastrophe.
Es gab also auch schon Meldungen im Vorfeld, dass es dort sehr heftig an Sturm und auch Regenfälle geben wird. Nun muss heute Spanien und auch die Regierung auf diese Ereignisse reagieren. Was ist da zu hören aus Madrid?
Ja, zunächst einmal Anteilnahme, und natürlich wird jetzt die Armee eingesetzt, die unterstützt die Bergungsmannschaften, das ist ganz wichtig, weil eben die Wege noch versperrt sind mit Geröll und Schutt und so weiter. Aber ansonsten vor allen Dingen eben Anteilnahme, weil wer alles verloren hat, der braucht vor allen Dingen jetzt auch erstmal das Signal, dass er nicht alleine gelassen wird, dass das Land bei ihm steht.
Insgesamt wurde das ja auch kundgetan, indem Schweigeminuten abgehalten wurden und Spanien in diesem Moment wohl auch ein bisschen enger zusammenrückt.
Ja, so ist es.
Aktuelle Informationen aus unserem Madrider Studio. Hans-Günther Kellner war das nach der Sintflut in und um Valencia. Hier in der SR-Info Bilanz am Abend. Schauen wir noch auf unsere Wetteraussichten für die Nacht. Es bleibt weiter trüb, hier und da ein paar Sterne beim Funkeln zu beobachten. Die Temperaturen morgen früh dann 6 bis 10 Grad. Im Verlauf des Donnerstags bleibt es auch länger trüb, mal wieder 11 bis 14 Grad die Spitzenwerte. Und für den Rest der Woche ähnlich. Nebel, Sonnenschein wechselt sich ab. 10 bis 14 Grad die Spitzenwerte. Am Mikrofon bedankt und verabschiedet sich für heute hier SR-Info-Bilanz am Abend Jochen Marmitt. Machen Sie es gut.